Wir feiern heute den zweiten Advent und Advent heißt Ankunft. Die Ankunft von Jesus in dieser Welt hat vor 2000 Jahren stattgefunden und seine zweite Ankunft ist uns in Aussicht gestellt, seine Wiederkunft. Wann das sein wird, wissen wir nicht. Die ersten Christen dachten, es passiert schon bald. Inzwischen sind 2000 Jahre vergangen. Wir wissen nicht, wie lange Gott noch wartet, bis er Jesus wieder leibhaftig hier zu uns auf die Erde schickt. Und in dieser Zwischenzeit leben wir und feiern Advent. Und was heißt dann Advent? Ja, Advent heißt dann, wie kommt Jesus bei mir an? Wie findet der Advent, die Ankunft Gottes bei uns im persönlichen Leben statt? Und da möchte ich Fortsetzung machen mit dem Predigttext von letztem Sonntag aus Johannes 3, die Verse 2 bis 8. Wo Jesus mit einem jüdischen Gelehrten namens Nikodemus spricht. Nikodemus sagte zu Jesus: Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus entgegnete ihm: Amen, Amen, ich sage dir, wer nicht von oben geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagt zu ihm: Wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht ein zweites Mal in den Schoß der Mutter gelangen und geboren werden? Jesus antwortete: Amen, Amen, ich sage dir, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes gelangen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Letzten Sonntag hatte ich den Schwerpunkt auf Vers 8 gelegt in der Predigt. Wer letzten Sonntag hier nicht mit dabei sein konnte, der hat die Möglichkeit im Internet, die Predigt von letztem Sonntag nachzuhören. Heute möchte ich mich mit euch weiter mit dieser neuen Geburt, dieser Geburt von oben befassen. Und zwar erstmal mit Vers 3, wo Jesus dem Nikodemus sagt: Wer nicht von oben geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Kann das Reich Gottes nicht sehen? Was ist Reich Gottes? Was bedeutet Reich Gottes? Es bedeutet, dass Gott der König ist und regiert. Dass Gott unsichtbar hineinregiert in diese Welt. Ich erinnere kurz an letzten Sonntag mit dem Beispiel, was Jesus ja in Vers 8 bringt, mit dem Wind. Wir sehen ihn nicht, aber er ist real und er bewirkt etwas in dieser Welt und wir können es spüren. Und genauso wirkt Gott in diese Welt hinein, unsichtbar, und an dem, was sich in dieser Welt tut, durch das, was Gott macht, können wir erkennen, Gott ist da. Aber das ist eben nicht so einfach, sagt Jesus ja auch dem Nikodemus, denn dazu braucht es eben das Einwirken des Heiligen Geistes. Was aus Fleisch geboren ist, also natürlicher Mensch, natürliche Geburt, das, was wir alle hinter uns haben, wir sind alles fleischliche, natürliche Menschen, das unterscheidet uns nicht. Aber nicht jeder, der natürlich geboren ist, ein normaler Mensch ist, nimmt auch Gott wahr, nimmt auch die unsichtbare Königsherrschaft Gottes in dieser Welt wahr. Und dazu muss Gottes Geist anfangen, in uns etwas in Gang zu bringen. Wir können nicht aus uns selber raus Gott erkennen, Gott begreifen, Gott wahrnehmen. Das muss von Gott ausgehen. Wir sind allerdings dann auch gefragt, uns die Augen öffnen zu lassen, das, was Gott anbietet, auch an uns ranzulassen. Das geht dann los zum Beispiel schon im Sichtbaren. Es gibt Menschen, die verstehen, Gott begegnet uns in der Natur. Wenn sie schauen, wie perfekt das alles gemacht ist, oder ein Sonnenuntergang berührt ihr Herz, sie spüren etwas von der Präsenz Gottes in dieser Welt. Das heißt, sie nehmen etwas wahr von dem unsichtbaren Schöpfer in dieser Welt Und ja, das heißt, der Heilige Geist hat da schon angefangen, in ihnen zu wirken. Oder auch wenn man sich anschaut, wie diese Welt geschaffen ist, wie perfekt, wie gewaltig Gott das alles gemacht hat, Leute können da ins Staunen über Gott kommen. Aber nicht nur über das, was man so in der geschaffenen Welt wahrnimmt, sondern auch durch das, was geschieht. Ich finde es so spannend, wenn Leute anfangen, zum Glauben an Gott zu finden, dass plötzlich für sie Zufälle eine andere Bedeutung bekommen. Davor war das einfach alles Zufall, was so passiert. Und plötzlich fangen sie an zu merken, nein, das ist gar kein Zufall, sondern es hat eine Bedeutung, was so wie Zufall aussieht, aber es hat eine Bedeutung für mich. Und dann fangen sie an, vielleicht etwas wahrzunehmen, wie Gott in diese Welt hineinregiert, diese unsichtbare Regierung Gottes, hineinregieren Gottes in diese Welt wahrzunehmen. Wer anfängt, in der Bibel zu lesen, da kann auch der Heilige Geist ganz viel in Gang bringen, was man plötzlich anfängt, über Gott wahrzunehmen. Und dann macht es einem vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Angst, wenn dann die Machthaber dieser Welt, wie wir es zum Beispiel diese Woche erlebt haben, bestimmte Entscheidungen treffen, die wirklich globale Auswirkungen haben. Anerkennung der Stadt Jerusalem als Hauptstadt durch die Vereinigten Staaten. Und wir merken plötzlich, was da passiert in dieser Welt. Und wenn man Altes Testament liest, dann stellt man fest, oh, so Sachen haben schon früher stattgefunden, dass Gott die Entscheidungen von Machthabern für seine Zwecke nutzt, um das, was ihm wichtig ist, voranzubringen. Aber wir finden im Alten Testament auch, das heißt nicht immer, dass es deswegen einfacher wird auf der Erde. Die unsichtbare Königsherrschaft Gottes wahrnehmen, die Augen geöffnet bekommen dafür, dass das nicht ein Zufallsgeschehen ist in dieser Welt, sondern dass diese Welt von Gott kommt, gemacht ist, ein Ziel hat und dass Gott dabei ist, mittendrin. Und wo sehen wir am besten, wie Gott dabei ist, mittendrin? Adventszeit, die Rückbesinnung auf das, was vor 2000 Jahren passiert ist. Wie Gott selber aus seiner unsichtbaren Wirklichkeit hineingekommen ist in Jesus Christus, in unsere Welt. Das Wort, was Jesus da verwendet, geboren werden, im Griechischen dieses Verb, geboren werden, im Griechischen heißt es nicht nur gebären. Wer weiß zufällig vielleicht, wofür es auch stehen kann? Nicht nur für die Geburt, sondern auch für die Zeugung, um die Geburt auf den Weg zu bringen. Es dauert dann noch 9 Monate in der Regel. Aber ja, der Beginn der Schwangerschaft, Zeugung, das gleiche Wort, genao im Griechischen, heißt zeugen und gebären. Finde ich hochspannend. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken, was meint wohl Jesus damit, wenn hier ja, geboren werden im Text so übersetzt wurde. Man hätte aber genauso gut übersetzen können, gezeugt werden vom Geist Gottes. Kriegt plötzlich eine ganz andere Bedeutung, entstehen ganz andere Vorstellungswelten. Und ich nehme euch mal kurz mit auf meine Reise so ein bisschen. Ich finde es schon gut, erstmal bei der Zeugung anzufangen. Weil damit beginnt es ja, es muss erstmal die Idee in einem Menschen entstehen, da gibt es wirklich einen Gott, den ich nicht sehen kann, aber der real ist. Wie Jesus es ja auch sagt mit dem Beispiel mit dem Wind. Ich mache die Erfahrung, ich sehe den Wind nicht, aber ich kann ihn spüren. Ein Kind, das bei christlichen Eltern aufwächst, für das ist es ganz einfach, diese Idee, es gibt einen unsichtbaren Gott in sich aufzunehmen. Kinder haben sowieso kein Problem, am Anfang erstmal alles zu glauben, was man ihnen sagt. Ja? Und wenn die Eltern ihnen gute Dinge sagen, glauben sie auch die guten Dinge, auch wenn sie unglaublich sind. Ja? Jemand, der nicht bei gläubigen Eltern aufwächst, tja, vielleicht kommt er auf die Idee, es könnte einen Gott geben oder nicht. Aber wenn er auf die Idee kommt, es könnte einen Gott geben, dann hat schon der Heilige Geist angefangen, da die Zeugung in Gang zu bringen. Die geistliche Schwangerschaft, das Begreifen, es gibt einen unsichtbaren Gott, auch wenn ich ihn nicht sehen kann. Man könnte jetzt so plakativ sagen, wenn das erste Mal diese Idee in einem Menschen ankommt, diese Zeugung durch den Heiligen Geist passiert, es gibt einen Gott, auch wenn ich ihn nicht sehen kann, dann geht der Mensch damit schwanger. Das ist ja so ein schönes sprachliches Bild im Deutschen. Mit etwas schwanger gehen, mit dieser Idee schwanger gehen. Und dann wird er anfangen, vielleicht anders auf die Welt zu gucken, neue Erfahrungen machen, andere Fragen stellen, vielleicht Antworten erhalten, neue Fragen tauchen auf, neue Erfahrungen passieren und so weiter. Und dann irgendwann ist die Zeit reif und das Kind, das im Mutterleib herangewachsen ist, das gezeugt wurde, das kommt dann raus, rein in die Welt. Die Zeit der Vorbereitung im Bauch ist vorbei und jetzt kann das Leben losgehen. Das geistliche Baby wird geboren. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und es steckt alles in diesem griechischen Wort genao drin, was zugleich zeugen und gebären bedeutet. Spannende Frage ist, wann ist nun dieses Kind, das da so im Bauch herangereift ist, durch die Zeugung durch den Heiligen Geist, durch die weitere Nährung und Unterstützung des Heiligen Geistes, wann ist die Zeit dann reif, dass das Kind rauskommen kann für die geistliche Geburt? Und da möchte ich jetzt mit euch in den Vers 5 schauen. Denn da sagt Jesus ja was anderes an Nikodemus: Wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes gelangen. Ich finde es spannend, dass an dieser Stelle nicht mehr die Rede davon ist, das Reich Gottes sehen, wahrnehmen, also dass Gott regiert, irgendwie wahrnehmen, auch wenn man ihn nicht sehen kann, sondern dass da steht, ins Reich Gottes hineingelangen, hineinkommen, reingehen. Das heißt doch, nicht nur Beobachter bleiben, was Gott tut, sich Gedanken über ihn machen, sondern in das hineingehen, was Gott tut. Ja? Beteiligter werden. Das ist genauso, wie wenn ich mich verliebe in ein Mädchen, die kommt da in meinen Gottesdienst und da hockt sie und ich gucke so von schräg rüber und mache mir so meine Gedanken und baue so mein Bild von ihr auf und sehne mich vielleicht danach, mit ihr Beziehung zu haben und sie irgendwann mal zu heiraten und Kinder zu haben und so weiter. Aber ohne, dass ich mich auf sie einlasse und mit ihr ein Leben beginne, wird aus diesem nichts werden können. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Reich Gottes sehen, die Königsherrschaft Gottes wahrnehmen, sie begreifen. Der Nikodemus war so einer, ja, der hat sich viel Gedanken über Gott gemacht oder so. Aber ja, hat er auch wirklich so mit Gott gelebt, wie Gott sich das vorgestellt hat? Fragezeichen. In das Reich Gottes hineinkommen. Ich denke, das meint noch nicht jetzt in der Ewigkeit bei Gott zu sein, sondern es beginnt zuallererst hier. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, sein verborgenes Hineinwirken in diese Welt, will ich mich dem unterstellen? Will ich mich dem aussetzen? Will ich mich von dem mitnehmen lassen? Wieder Anknüpfung an die letzte Predigt, darf der Geist Gottes wehen in meinem Leben, wie er will, mich dorthin bringen, wo er mich haben möchte? Oder möchte ich selber die Kontrolle in meinem Leben haben und sagen, also klar, Gott, du darfst schon und am Sonntag und beim Bibellesen und so weiter. Aber bei der Frage der Partnerschaft, nee, das möchte ich selber entscheiden. Ich bin verliebt und deswegen möchte ich denjenigen jetzt heiraten. Vielleicht sieht das Gott ganz anders. Vielleicht ist die Verliebtheit ein völlig falscher Maßstab. Nur um ein Beispiel zu nennen, das kann auch die Anschaffung des Autos sein. Ja? Oder ganz viele Entscheidungen, auch die Frage des Berufs, ja? Fragen unseres Lebens, die wir treffen, ja, darf Gott da reinregieren, reinreden? Darf Gott seine Pläne mit mir umsetzen? Oder möchte ich es eigentlich selber unter eigener Regie leben und nicht unter der Regie eines anderen? In das Reich Gottes hineinkommen, so wie ich Jesus im Neuen Testament verstehe, heißt wirklich sich ganz Gott ausliefern. Sich komplett ihm unterstellen. Gott gegenüber keine Vorbehalte zu haben, wo man selber noch Einfluss nehmen möchte, sondern komplett vertrauen. Dir Gott, du weißt, was gut ist. Dir Gott gebe ich mein Leben. Dir vertraue ich mich an. Ich gebe die Kontrolle meines Lebens an dich ab. Ich möchte nicht mehr selber über alles bestimmen können. Ich möchte mich deiner Autorität unterordnen. Das ist eine starke Nummer. Und ich glaube, genau an der Stelle möchte Jesus den Nikodemus herausfordern. Nikodemus, der schon so viel über Gott weiß, aber so ein bisschen auf Distanz bleibt. Und Jesus sagt, nein, ganz oder gar nicht. Es ist schon eine ganz, ganz große Herausforderung, zu sagen, Jesus, mein Leben gehört dir ganz. Wenn man das ganz schnell, wenn einem das leicht über die Lippen geht, ist das eher ein Hinweis darauf, dass man nicht verstanden hat, worum es geht. Ich habe das in Oberhausen erlebt. Da hatte ich mal ein 11-jähriges Mädchen und auch mal geistige Behinderte, die wollten sich taufen lassen. Und ich habe gemerkt, tut mir schwer so ein bisschen, ja, was haben die vielleicht wirklich verstanden von Jesus? Aber ich wollte auch nicht ihrem Impuls im Wege stehen, weil wenn der Heilige Geist in ihnen wirkt, dann soll es so sein, dann möchte ich sie gerne taufen. War sehr, sehr spannend für mich, das Ganze ja rauszukriegen, so der Geist weht, wo er will. Und ich habe dann gemerkt, wie die Leute, wo ich gedacht habe, die können vielleicht von ihren geistigen Fähigkeiten das nicht ganz so erfassen, worum es geht, als ich mit ihnen über die Lebensübergabe gesprochen habe, komplett das Leben in die Hand Jesu legen, wie die plötzlich sich Bedenkzeit erbeten haben, wo ich gemerkt habe, die spüren, worum es geht und die machen es nicht leichtfertig, sondern die gehen diesen Schritt ganz bewusst im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die ihnen altersmäßig oder von ihrer Verfassung zur Verfügung stehen. Also wenn es einem unheimlich wird bei der Vorstellung, ich soll die Kontrolle ganz an Gott abgeben, ich soll meine Selbstbestimmtheit abgeben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann wirkt der Heilige Geist. Dann ist die Geburt noch nicht reif, aber du bist auf dem Weg dahin. Wann fällt es uns leichter, die Kontrolle abzugeben und zu sagen, ja, es soll geschehen, was geschehen muss? Fällt es uns leichter, wenn es uns gut geht? Oder fällt es uns leichter, wenn es uns schlecht geht? Ich habe so körpersprachliche Signale von euch wahrnehmen können. Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, wenn ich mit meinem Latein, mit meinen Möglichkeiten am Ende bin, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe, das ist der Türöffner für Gott. Das ist der Türöffner dafür, dass ich ins Reich Gottes hineinkommen kann. Dass ich wirklich bereit bin, mich seiner Herrschaft zu unterstellen, weil ich plötzlich realisiere, ich brauche ihn. Weil mir klar wird, aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen raus schaffe ich es nicht mehr. Das ist eine Kapitulation. Man streckt die Flügel, geht nicht mehr. Dieses Begreifen, dieses Eingeständnis, ich brauche Hilfe, ich bin angewiesen auf Gott. Wer in diesem Punkt schon gekommen ist im Leben, der weiß, wie schmerzlich diese Erkenntnis ist. Und wer dann Gott erlebt hat und zu Gott gefunden hat, der weiß auch, wie kostbar diese Erkenntnis ist. Der bereut sie im Anschluss nicht mehr, sondern der freut sich, dass er dadurch was über Gott begriffen hat und was ihn bisher von Gott getrennt hat. Diese Meinung, die weit verbreitet ist, sogar auch unter Christen, zumindest in der Praxis des alltäglichen Lebens, diese Meinung, nicht auf Gott angewiesen zu sein, sondern viel aus eigener Kraft machen zu können, das ist unser tragischster Irrtum, der uns Menschen passieren kann. Das ist die gefährlichste Lüge, die der Feind Gottes uns zuflüstern kann und wir glauben sie. Diese Meinung, dieser Glaube, wir könnten von Gott unabhängig existieren, wir könnten von Gott unabhängig unser Leben bewältigen. Dieser Glaube, wir bräuchten Gott nicht, wir hätten ihn nicht nötig. Das ist das tiefste Problem, was es zwischen Gott und uns überhaupt gibt. Das ist das, was uns von Gott trennt. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt, und zwar in ihrem tiefsten Punkt. Und wenn wir dann erkennen, ich brauche Gott, ich bin auf ihn angewiesen, da ist die Zeit unserer geistlichen Geburt da, wo das, was Gott vorbereitet hat, was der Heilige Geist gezeugt hat und hat entwickeln lassen, wo das dann reif wird, geboren zu werden. Wo wir von dem Beobachter der Königsherrschaft Gottes, dass Gott unsichtbar regiert, dann werden zu einem Beteiligten und nicht nur Halbbeteiligten so ein bisschen Raum Gott geben oder immer mehr Raum Gott geben, sondern zu sagen, Gott, nimm mich ganz. Ich kapituliere, ich habe dir immer noch Sachen vorenthalten, ich will es nicht mehr. Regiere du ganz in meinem Leben. Wie geschieht das praktisch? Worte, die wir Christen kennen, so ein Klassiker da, ist das Wort Bekehrung. Bekehrung, was ist eine Bekehrung? Ich scheitere und ich merke, ich komme ohne Gott nicht weiter. Ich merke, ich brauche Gott, ich brauche seine Vergebung. Zu realisieren, ich habe ein gewaltiges Problem. Und dann zu sehen, es ist kein Problem bei Gott. Gott nimmt mich an, so wie ich bin. Gott verurteilt mich nicht, verdammt mich nicht, sondern Gott ist da, streckt mir seine Hand entgegen. Ich versuche vielleicht noch krampfhaft, mich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf rauszuziehen. Und dann sagt mir Jesus, hier, komm, da ist meine Hand. Und dass du untergehst, ich weiß, das hast du selber verbockt, ich ziehe dich trotzdem raus, ich lasse dich nicht untergehen. Bekehrung, ein wichtiges Element dieser geistlichen Geburt, dieser Einsicht, das Begreifen und dann die richtige Schlussfolgerung draus ziehen. Zweiter Schritt, Lebensübergabe. Die Entscheidung, ich will mich von Jesus rausziehen lassen aus meinem Sumpf. Ich will ihm gehören, ich will nicht mehr mir selbst gehören. Und dann zu wissen, ich gehöre Jesus. Wenn ich die Entscheidung treffe, ich möchte nicht mehr mir selbst gehören, gilt es bei Jesus und dann gehöre ich ihm. Und dann trägt er die letzte Verantwortung für mein Leben und nicht mehr ich selber, der ich vieles in meinem Leben ja gar nicht überblicke. Und wenn ich es ernst nehme mit Jesus, wirklich meine Lebensübergabe, meine Hingabe an ihn ernst nehme und mich führen lasse von Jesus, dann werde ich sehen, er übernimmt die Führung in meinem Leben. Und er hilft mir aus meinem Sumpf und meinem Morast Schritt für Schritt weiter raus. Ich habe vorhin gesagt, was Jesus da in Vers 5 sagt, wer nicht aus Wasser und Geist geboren ist, der kann nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Ich habe das ja erstmal so ausgelegt fürs Hier und Heute. Es geht ums Hier und Heute, weil immer Gott uns immer hier und heute begegnet, nicht erst irgendwann in der Ewigkeit. Hier und heute beginnt das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes. Hier vollzieht sie sich, die unsichtbare Herrschaft Gottes in dieser Welt. Aber es gibt auch die andere Dimension. Letztendlich geht es Gott bei uns um die Ewigkeit, denn er möchte die Ewigkeit nicht ohne dich verbringen. Nicht ohne jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Der Vater im Himmel sehnt sich nach jedem Einzelnen, der auf dieser Welt geboren ist, dass er in der Ewigkeit bei ihm sein kann. Und dieses Hineinkommen in das Reich Gottes bezieht sich auch auf die Ewigkeit. Nur wenn Gott die Kontrolle über unser Leben übernehmen darf, kann Gott auch die Dinge in unserem Herzen verändern, die es verunmöglichen, dass wir in der Ewigkeit sein können. Jeder, der zum Glauben an Jesus gefunden hat und wirklich eine echte Bekehrung erlebt hat, der weiß, er hat es nicht verdient, in der Ewigkeit bei Gott sein zu können. Und er weiß, wenn er mit Jesus unterwegs ist, wie viel Reinigung da auch im Lauf des Lebens fällig ist. Und wie das nötig ist, wie das geistliche Wachstum, das Nachfolge nicht ein Status quo ist, sondern eine Entwicklung. Dass wir im Glauben wachsen können. Und dass Gott uns immer mehr Dinge zeigt, die im Argen liegen in unserem Leben, die wir vorher gar nicht wahrgenommen haben. Und wenn wir es Gott nicht erlauben, dass er durch seinen Geist uns verändert, in uns wirkt, in uns arbeitet, uns zu den Menschen macht, die dann auch in den Himmel passen, werden wir nicht in den Himmel reinpassen. Das wird nicht gehen. Wenn wir an den Dingen festhalten in unserem Leben, die uns vom Reich Gottes ausschließen, weil im Himmel es nicht sein darf, im Himmel darf keine Ungerechtigkeit sein, keine Lüge sein, keine Selbstherrlichkeit sein, das passt alles nicht zum Wesen Gottes. Das kann Gott nicht in den Himmel reinlassen. Und wenn wir aber an diesen Dingen festhalten in unserem Leben, schließen wir uns damit selber vom Himmel aus. Das ist noch Zukunftsmusik. Noch sind wir hier auf der Erde. Aber hier werden die Weichen gestellt für das, was mal sein wird. Und hier möchte uns Gott mit seiner Liebe begegnen. Wir feiern gleich Abendmahl die Hingabe Jesu. Keiner braucht wegen seiner Sünde vom Himmel ausgeschlossen sein. Keiner. Jesus ist da, sagt hier, komm, schlag ein, ich zieh dich raus. Alles gut. Aber wenn wir diese ausgestreckte Hand Jesu sagen, nö, ich brauch's nicht, dann paddel ich lieber weiter im Sumpf. Dann macht Jesus auch nichts, der zwingt uns nicht. Ich möchte noch auf ein Wort eingehen. Habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt, was das bedeutet in Vers 5, wo Jesus sagt, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, aus Wasser geboren werden. Was heißt das? Es gibt Ausleger, die sagen, das bedeutet die natürliche Geburt, Fruchtwasser quasi so, Kind kommt raus, aus Wasser geboren, natürliche Geburt und dann die geistliche Geburt. Ich glaube, es ist da ein bisschen mehr mit gemeint und für die ersten Christen war vermutlich sonnenklar, dass es da um die Taufe geht. Denn davor ging es um die Taufe, danach geht es um die Taufe in dem Kapitel. Und es würde dann heißen, im Grunde so wie ein Kind aus dem Fruchtwasser rauskommt, das wäre die Parallele zu der ersten Auslegung, so sollen wir, wenn wir uns taufen lassen, auf Jesus, in Jesus hinein, dann aus dem Taufwasser emporsteigen zu neuem Leben. Im Grunde aus dem Sumpf, aus dem Jesus uns rauszieht, hinein in ein neues Leben unter seiner Herrschaft, unter seiner Regie. Das Entscheidende ist nicht die Taufe. Die Taufe rettet uns nicht. Wer uns rettet, ist Jesus, indem er uns die Hand entgegenstreckt und uns rauszieht. Deswegen glaube ich, ist es in dem Abschnitt, in dem ganzen Predigttext auch nur an einer Stelle kurz angedeutet mit der Taufe. Es ist ja auch nur eine zarte Andeutung. Man kann ja nicht sicher sagen, dass Jesus das so gemeint hat. Aber vom ganzen Kontext her ist es naheliegend. Und das Entscheidende ist, dass wir wirklich persönlich an diesen Punkt kommen, wo wir kapitulieren und sagen, Gott, ich brauche dich. Das ist das Entscheidende. Aber die Taufe ist trotzdem auch wichtig, auch wenn sie uns nicht rettet. Die Taufe ist wichtig, weil sie zu einem ganzheitlichen Glauben dazugehört. Weil Gott uns mit der Taufe etwas geschenkt hat, wo wir an unserem eigenen Leib eine Neugeburt erfahren können. Rein ins Wasser, raus aus dem Wasser. Keiner von uns erinnert sich dran, ich habe auf jeden Fall noch keinen kennengelernt, der mir sagen kann, wie das damals war, aus dem Fruchtwasser raus in diese Welt zu kommen. Neugeburt zu erleben. Bei der Taufe dürfen wir es in unserem eigenen Körper erleben, wie wir wirklich zu Neuem geboren werden. Wow, was für ein starkes Zeichen hat uns Gott da gegeben. Ist leider in der unseligen Diskussion, was ist die richtige Taufe und ab welchem Alter und wie handhaben wir das, ist das leider verloren gegangen. Aber der originäre Kern des Ganzen, das ist ja, man kann es mit Leib und Seele erfahren, was man mit Kopf und Herz glaubt. Und die Taufe ist auch wichtig für eine gesunde Gottesbeziehung. Mir ist es so gekommen, wenn ich, ja, das Mädel, nachdem ich mich heimlich gesehnt habe und dann irgendwann traue ich mich, ihr den Antrag zu machen und dann treffe ich mich mit ihr immer heimlich, damit ja keiner mitkriegt, dass wir jetzt zusammen sind. Aber wie schräg wäre denn das? Was würden meine Freundin über mich denken? Ja, wir sind jetzt endlich zusammen, hurra! Aber nur im Verborgenen soll keiner mitkriegen. In der Taufe bekennen wir uns zu dem, was Jesus uns geschenkt hat. Bekennen wir uns zu Jesus. Machen wir deutlich, ey, er hat mich aus dem Morast gezogen. Und ich gehöre jetzt zu ihm. Und warum soll das nicht alle Welt wissen? Wenn es alle Welt nicht wissen darf oder ein bestimmter Teilbereich der Welt nicht wissen darf, dann taucht die Frage auf, ist die geistliche Geburt denn tatsächlich schon passiert oder fehlt da vielleicht noch eine entscheidende Erkenntnis? Und ich denke auch an ein Pärchen aus unserem Bekanntenkreis, über 10 Jahre verlobt. Ja, was soll da draus werden? Ja. Wie soll dann die Beziehung sich weiterentwickeln können, wenn man sich auch nicht wirklich verbindlich aufeinander festlegt? So ist es auch bei unserem Glauben, wenn wir da nicht konkrete Schritte machen und die auch wirklich auch wirklich verantwortlich ja, mit umgehen und sagen, und ich verbinde mich jetzt so mit Jesus, wie Jesus sich mit mir verbunden hat, dass wirklich ja, ich in seinen Handschlag auch einschlage, dann wird es immer eine halbgare Sache bleiben. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich in meinem geistlichen Entwicklung, in meinem geistlichen Leben mit Gott nicht weiterkomme. Die ideale Reihenfolge wäre, ich kapituliere vor Gott, ich erkenne, ich brauche Gott und dann lasse ich mich taufen. Leider ist es oft verschwommen in unseren christlichen Kreisen, hat zum Teil auch damit zu tun, dass wir im christlichen Umfeld aufwachsen und ja, da ist dann die Reihenfolge manchmal anders. Zuerst die Taufe und im Laufe des Lebens lernt man erst zu kapitulieren und zu merken, oh, da ist ja noch so viel mehr, was ich ja, Gott an Raum zur Verfügung stellen kann. Ich bin mit 19 Jahren getauft worden, kann ich von mir selber sagen, ich habe es ehrlich gemeint, aber erst anderthalb Jahre später hatte ich eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, entweder ganz mit Gott oder gar nicht. Das ging plötzlich ins Eingemachte und da habe ich auch nicht schnell meine Entscheidung getroffen, sondern ein paar Tage dran rumgeknabbert, weil ich dann auch gemerkt habe, plötzlich worum es geht. Mit meiner Taufe, das war viel einfacher. Logische Schlussfolgerung, ich glaube an Jesus, ich lebe mit ihm, also was hindert es, dass ich mich taufen lasse, also lasse ich mich taufen. Das so unspektakulär war meine eigene Taufe. Ich bin Gott dankbar für das Erlebnis anderthalb Jahre später. Da ging es schon tiefer. Da war im Grunde meine erste wirklich bewusste, richtige, tiefere Lebensübergabe. Und wie oft ich inzwischen Gott auch immer wieder neu mein Leben übergeben habe, ich kann es gar nicht zählen. Und ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, wie wichtig das ist, immer wieder an diesen Punkt zu kommen, immer wieder neu zu begreifen, die Bereiche habe ich Gott noch alle vorenthalten und in die möchte ich ihn jetzt auch mit reinnehmen. Und ich habe festgestellt, diese ganzen schrecklichen Erfahrungen, wo ich kapitulieren muss vor Gott, die werden mir wirklich immer kostbarer, weil sie mir immer mehr die Gnade Gottes offenbaren, mich immer mehr an sein Herz ranführen. So, und weil das jetzt eine lange Predigt war, komme ich zum Schluss mit der spannenden Frage zum Advent. Darf Jesus bei uns landen, mit seinem Heiligen Geist, so wie er möchte? Sind wir für Jesus und sein Adventsgeschenk, sein Ankunftsgeschenk, wie er ankommen möchte bei uns, sind wir dafür empfänglich? Wollen wir uns einlassen auf diese geheimnisvolle Geburt von oben, aus Wasser und Geist? Jesus wartet auf unsere Antwort. Amen.